Reinvestigativ, der True Crime Podcast zu Umweltverbrechen.
Die Spur führt in ein Stahlwerk in Karachi, Pakistan. Es ist heiß, laut und dreckig. Die Umgebung des Stahlwerks ist komplett schwarz gefärbt von Koks und Kohlestaub, der beim Verbrennen entsteht. In der Luft liegt ein beißender Gestank von Feuer, Rauch und Ruß. Aus jenem Stahlwerk erhalten wir Ende Oktober 2024 das letzte Signal von einem GPS-Tracker im Inneren einer schwarzen Jacke. Aber was macht diese Jacke dort und vor allem wie ist sie dorthin gekommen? Dem gehen wir in der heutigen Folge von Greenvestigativ, dem True Crime Podcast von Greenpeace, nach. Dazu begrüße ich heute ganz herzlich Nunu Keiler, Autorin, Kommunikationsexpertin und ehemalige geschätzte Kollegin hier bei Greenpeace. Hallo Nunu.
Hallo.
Stefan, meinen Kollegen aus dem Investigativteam, der am Altkleider-Report maßgeblich beteiligt war und ihn geschrieben hat. Hallo Stefan.
Hallo Emanuel.
Und wir haben einen ganz besonderen Ehrengast und Experten für viele Angelegenheiten, einen süßen Vierbeiner namens Beppo. Das heißt, wenn ihr es zwischendurch irgendwann einmal rascheln oder bellen hört, dann ist das Beppo, der uns entweder zustimmt oder auch seine Meinung dazu sagen möchte. Wenn wir in dieser Folge von Koks und Koksstaub im Zusammenhang mit dem Stahlwerk sprechen, meinen wir natürlich nicht Drogen, sondern die veredelte Form von Kohle. Ja, und wir wollen jetzt dieser Frage nachgehen, wie ist die Jacke dorthin gekommen? Wofür steht diese Jacke? Weil es ist nicht nur ein Kleidungsstück, kann ich verraten. Und zu Beginn sollten wir vielleicht mal klären, Stefan, wie bist du auf die Idee gekommen, dich mit dem Thema Altkleider zu beschäftigen? Und wie ging es dann weiter?
Ne, grundsätzlich habe mich Müll und was mit Müll nach dem Entsorgen passiert schon immer sehr interessiert. Und bei den Altkleidern gibt es ja diese Altkleidercontainer. Und die sind schon ein bisschen eine Blackbox. Ich meine, offiziell weiß ja jeder, was damit passiert, aber inoffiziell nicht. Und einmal bin ich nach der Arbeit zu Fuß zur nächsten BIM-Haltestelle gegangen und da war eine Szene, die ich beobachtet habe. Da war ein junger Vater mit seinem Sohn und der hat dort eine Kleiderspende eingeworfen. Und das Kind hat dann gefragt, so, so 3 Jahre alt, ja, was passiert jetzt damit, mit diesen Kleidungsstücken? Und der Papi hat gesagt, ja, das bekommen jetzt ganz, ganz, ganz arme Leute. Und ich habe mir gedacht, Bullshit, das stimmt sicher nicht, denn das möchte ich jetzt einfach wissen, was wirklich damit passiert.
Erzähl uns vielleicht ein bisschen was, Stefan, in der Herangehensweise. Es ist, glaube ich, schwer nachzuvollziehen, was man sich darunter vorstellen muss, wenn man sagt, man macht ein Tracker-Projekt mit Altkleidern. Das ist irgendwie noch ein bisschen, ich kann mir wenig darunter vorstellen, was das bedeutet im Überlegen und auch dann im Machen.
Und ja, der erste Schritt war sozusagen zu überlegen, was sind theoretische Wege von gespendeten Altkleidern. Dann macht man ein bisschen eine Literaturrecherche, man schaut im Internet, man googelt, was passiert mit Altkleidung, man findet sehr viel Greenwashing. Und dann war relativ schnell klar, okay, Altkleidung kann am Secondhand-Markt landen, also in Kleidungsboutiquen, wo man sie kaufen kann. Altkleidung kann aber auch in der Verbrennung landen, im Restmüll sozusagen, wo sie verbrannt wird. Oder sie kann zerschnitten werden zu Lumpen, die dann wieder eingesetzt werden in der Industrie. Oder sie landen irgendwo im globalen Süden, in der Natur, am Meer, am Strand, auf einer wilden Deponie. Ja, das sind so die Reichweiten, die die Altkleidung sozusagen zurücklegen kann. Und basierend auf diesen Ideen, wo die hinkommen können, haben wir uns 20 Kleidungsstücke ausgewählt, weil wir hatten im Büro eine Kleidertauschparty. Jetzt hatten wir sehr, sehr, sehr viel Kleidung übrig und da haben wir 20 Stücke ausgewählt. Wir haben 3 Paar Schuhe und 17 Bekleidungsstücke. Die Nunu hat uns auch noch eine Hose, glaube ich, und noch einen Pulli vorbeigebracht. Aber der Pulli, da konnten wir den Trecker nicht einnehmen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir nehmen auch beschädigte Stücke mit, weil es besonders interessant ist, ob die Sortierung der Altkleider funktioniert. Altkleider werden ja immer gespendet, dann kommt eine Sortierung und nach der Sortierung passiert ja das Interessante, also Secondhandmarkt oder irgendwo ein Lager, Export oder Recycling oder Mülldeponie oder Straßenrand. Und diese 20 Kleidungsstücke haben wir dann bespickt mit jeweils 2 GPS-Trackern pro Stück. Das ist wichtig, damit man, wenn ein Tracker ausfällt, man noch den anderen hat. Wir haben Smart-Tags und Air-Tags eingesetzt. Also die Smart-Tags.
Bespickt heißt was genau? Wie habt ihr die in die Kleidungsstücke platziert?
Nein, die haben wir
eingenäht.
Genäht. Ja. Also du brauchst immer ein Kleidungsstück, das sozusagen doppelwandig ist, wie eine Winterjacke. Da kannst du ins Futter einen GPS-Tracker platzieren. Oder wenn du einen Schulterpolster hast, kann man ihn auch gut platzieren. Man muss dazu sagen, so Tracker sind relativ groß. Also die sind so dreimal so dick wie eine 2-Euro-Münze und ungefähr so vom Durchmesser wie eine 2-Euro-Münze. Also man spürt die sofort, wenn die wo drinnen sind. Oder wir haben sie auch bei den Jeans zum Beispiel in diesen kleinen Hosentaschen einfach eingenäht. Und da war unsere Näherin sehr, sehr kreativ, diese Kleidungsstücke zu bespicken. Also es hat mehrere Tage gedauert, bis wir das fertig hatten. Und wir haben die Tracker auch im Vorhinein vorbereitet. Also die geben ja ein Signal. Also Tracker funktionieren so, wenn ein Smartphone in der Nähe ist, ein Samsung oder ein iPhone, verbinden die sich mit den Trackern und der Tracker gibt ein Signal von sich, der piepst. Jetzt mussten wir dieses Piepsen weglöten, damit das nicht passiert. Und wir haben die Tracker in eine wasserdichte Plastikfolie eingeschweißt, damit sie etwaige Waschgänge überleben. Und wir haben zusätzlich noch in jeden Tracker eine Botschaft eingenäht, eine mehrsprachige Botschaft.
Glückskeks oder?
Ja, genau, den macht man dann auf und dann steht da drinnen, Sie sind Teil eines Greenpeace-Investigativprojektes. Bitte melden Sie sich bei presse@greenpeace.at.
In mehreren Sprachen?
Auf Deutsch und auf Englisch, ja.
Das ist einmal der Prozess, der hier am Anfang entstanden ist. Was haben wir dann mit diesen Kleidungsstücken gemacht? Wie sind die auf den Weg gekommen, nachdem wir die Tracker eingenäht haben?
Das Schwierige war sozusagen zu überlegen, wo geben wir sie ab? Und dann war relativ schnell klar, wir wollen einerseits die Fast-Fashion-Industrie testen, also H&M und Mango. Die haben so Recyclingboxen in den Filialen. Dann haben wir uns den Markt angeschaut und geschaut, wer sind die Größten von Umsatz und Containeranzahl. Und da gibt es in Österreich zum Beispiel die Öpuller. Die haben mehrere, ich glaube 7.000 oder 8.000 Container stehen. Die sammeln zum Beispiel für das Rote Kreuz, aber auch für Kolping. Dann haben wir Humana ausgewählt. Die sind auch ein großer Player in Österreich. Und dann haben wir noch TaxAid genommen. Das ist ein Schweizer Player. Die waren früher karitativ organisiert über das Rote Kreuz, sind mittlerweile aber eine reine Aktiengesellschaft, ein reiner Konzern. Sind in Deutschland relativ groß und sind in Österreich sehr auffällig aggressiv auf den Markt gedrängt. Deswegen war uns wichtig, die auch anzuschauen, denn die haben auch eine schöne Homepage und beschreiben, dass sie alles ganz super und toll machen. Und dann haben wir noch einen alten Freund, das ist die FCC heißen die, die haben wir schon mehrmals. Das ist ein großer Müllexporteur in Österreich, die haben große Müllanlagen und die haben auch eine Textilschiene, die vor allem in den Ostblock geht, die wollten wir auch genauer unter die Lupe nehmen.
Du grinst schon sehr bei diesem Stichwort, Nunu. Hast du auch eine Vergangenheit mit FCC?
Nein, mit der FCC nicht, aber zwei Dinge. Das eine ist, diese Altkleidung, die hat ja einen Wert. Das ist ja total begehrt. Und wenn man sich da ein bisschen einarbeitet, dann merkt man, was für Kriege herrschen teilweise zwischen Humana und der Öpula, die sich gegenseitig die Container sperren und so. Es ist wirklich spannend, da mal reinzuschauen. Deswegen habe ich gegrinst. Und bei Mango und bei H&M haben wir abgegeben. Und also wer mich kennt, weiß, dass ich den, ich nenne ihn immer liebevoll Textilschwede, dass ich den Textilschweden sehr hasse. Und ich habe sofort gesagt, meine, gibst du bitte beim H&M ab.
Das heißt, du wolltest ganz bewusst, gemacht, dass
ja,
deine Jeans ja bei H&M landet.
Ja.
Ja, aber die Jeans war ja auch
und
von H&M.
Und die Jeans war von H&M. Die war noch aus einer Zeit, also ich habe vor 13 Jahren, Gott, vor 13 Jahren gesagt, ich kaufe mir jetzt ein Jahr lang keine neue Kleidung. Und in dieser Zeit habe ich auch festgestellt, wie unglaublich schrecklich Fast Fashion ist und wie der Schlimmste von allen in meinen Augen damals eben der H&M war. Aber diese Hose war noch aus der Zeit von davor. Das war noch eine H&M-Hose.
Und diese Hose hat auch eine ganz gewisse Besonderheit in der genau. Beschaffenheit, warum wir sie ausgewählt haben. Vielleicht kannst du uns da sagen, was dahinter steckt.
Nein, der Stefan hat mich angerufen, oder wir sind essen gegangen, glaube ich, und du hast mir davon erzählt und ich war so, oh, das ist mein Projekt, ich wollte das immer machen. Sofort gesagt, dass ich mitmachen möchte und habe dann überlegt, was spende ich und habe mich eben für eine Jeans entschieden und zwar für eine 100% Baumwoll-Jeans, in der kein Elastan drinnen ist, also die keinen Stretch hat. Weil rein nach Stand der Technik, was das Recycling angeht, ist momentan eigentlich nur die reine Baumwolle recycelbar. Und ich weiß, dass es Anlagen gibt, in Pakistan zum Beispiel, aber auch in anderen Ländern, in Spanien gibt es, glaube ich, auch eine, wo Jeans recycelt werden. Und da war mir klar, ich spende eine 100% Jeans, weil die kann potenziell in so einen Recycling-Kreislauf kommen. Und ich wollte halt mir wirklich anschauen, wenn die schon so groß alle auf ihren Homepages tönen, dass das alles recycelt wird, in Europa sortiert und Recycling und alles, was geht, wird verarbeitet. Dann war völlig klar, diese Hose muss dann entweder im Wiederverkauf landen oder recycelt werden. Eine andere Option sollte es eigentlich nicht geben. Und ja, es ist dann anders gekommen. Spoiler.
Was genau mit dieser Hose passiert ist, werden wir ein bisschen später noch erfahren. Wir haben dann aber auf jeden Fall diese 20 Kleidungsstücke auf die Reise geschickt und ein Jahr lang verfolgt, um herauszufinden, was damit passiert, wo sie landen, und sind da auch auf erschreckende, erstaunliche, schockierende Erkenntnisse gestoßen, was damit passiert. Und mich würde besonders brennend interessieren, Stefan, die schwarze Jacke, von der wir am Anfang gehört haben, wie da die Reise war, weil die ist eines der Kleidungsstücke, die weiteste Distanz zurückgelegt hat, nämlich über 10.000 Kilometer ist die mal um den Globus gewandert, bis sie ihrem Schicksal zugeführt wurde.
Ja, die Reise begann bei uns im Büro, wo die Träger eingenäht wurden in diese schwarze Kapuzenjacke aus Polyester. Die ist von H&M gekauft und sie wurde dann auch bei H&M auf der Marielfer Straße in Wien in so einer Recyclingbox gespendet. Und die ist dann relativ schnell innerhalb von einem Monat nach Ungarn transportiert worden. In Ungarn war das so ein Standort, der aussieht wie eine große Halle, also eine Art Sortieranlage. Und dort ist sie ungefähr einen Monat gewesen. Dann ist sie nach Slowenien mit dem Lastwagen gefahren, in die Hafenstadt Koper. Dort ist sie verladen worden in ein Schiff. Und das Schiff ist dann relativ langsam nach Kroatien, Reka, gefahren. Dann ist sie nach Malta gefahren, zum Freeport Malta. Und von dort ist es...
Also von Koper nach Reka? Brauchst du
es
nicht?
Da kann man Stein werfen.
Ja, voll gerade.
Aber es ist mit dem Schiff gefahren. Aber ich nehme an, das Frachtschiff hat dort andere Ware.
Das ist so, wie Taylor Swift in einen anderen Bezirk fliegt.
Ja, also das hätten sie sich sparen können auf gut Deutsch. Und von Malta ist dann in den Oman gegangen, das hat uns sehr überrascht. Mit dem haben wir überhaupt nicht gerechnet. Und vom Oman haben wir dann das nächste Signal aus Karatschi bekommen. Und in Karatschi haben wir kurz das Signal aus dem Hafen bekommen, dann ein Signal aus der Stadt und das zweite Signal war schon aus dem Stahlwerk. Das ist so am nördlichen Ende von Karatschi in Pakistan.
Was macht eine Jacke in einem Stahlwerk?
Ja, manchmal werden Textilien als Ersatzbrennstoff in Stahlwerken verbrannt. Das Absurde ist, dass das Stahlwerk in Pakistan eben keine strengen Umweltauflagen hat bei Filter oder sonstigen Sachen im Vergleich zu einem österreichischen Stahlwerk. Und mein Ansatz ist, man hätte es auch gleich in Österreich verbrennen können, bevor man es über 10.000 Kilometer auf die Reise schickt, um dieses schwarze Ding dann einfach in ein Stahlwerk zu verbrennen.
Wie ist es dir dabei gegangen zu sehen, dass dieser Punkt auf der digitalen Karte immer weiter wandert, immer weiter weg von Österreich kommt und immer längere Strecken zurücklegt? Das muss irgendwie einen Einfluss auf dich gehabt haben, oder?
Ja, die Trecker waren ungefähr, wir sind 9 Monate verfolgt und wir haben so einmal im Monat ein bisschen, also meine Kollegin, die das betreut hat, die hat mich dann immer abgedatet, wo sie gerade sind, und dann ist sie wiedergekommen und hat gesagt, ah, die schwarze Jacke, die ist jetzt in Oman, oh mein Gott, sie ist in Pakistan. Und dann haben wir uns halt die Koordinaten einfach rausgezogen, Google Maps reingegeben, Satellitenbilder geschaut und dann habe ich dieses Stahlwerk gesehen und das sind einfach 3 riesige Hallen und rundherum im Umkreis von mehreren 100 Metern ist alles schwarz. Also es sieht aus, sie hat mir dann im Vergleich in Österreich ein Stahlwerk angeschaut, die Föst, da ist nichts schwarz, außer dort, wo der Koks abgelagert wird. Aber dort ist einfach alles schwarz rundherum. Und zuerst habe ich mir gedacht, okay, vielleicht hat diese schwarze Jacke jemand als Arbeitskleidung angezogen. Aber da sie 100% Polyester ist, würde ich das nicht empfehlen in einem Stahlwerk. Also die würde sich anschmelzen. Also es ist klar, dass die verbrannt wurde. Ich habe dann auch nachgelesen, in Österreich werden auch manche Textilien in Stahlwerken verbrannt, weil das chemisch Sinn macht für die Stahlherstellung.
Da würde ich gerne gleich noch was dazu sagen. Und zwar vor 2-3 Jahren war das, bin ich mit dem Klaus Brettschneider, der auch ein Textilexperte in Österreich, zusammengesessen. Und der hat gesagt, ja, er hat sich jetzt die ganzen Recyclinganlagen in ganz Europa angeschaut. Und ich meine, das Gescheiteste ist, wenn wir das Zeug verbrennen. Und ich bin da gesessen so, wie bitte, hallo, du bist.
Wow.
Bist du nicht einer, der mit der Nachhaltigkeit? Und das Traurige ist, er hat halt wirklich recht. Also es ist gerade hier in Österreich, wir haben unfassbare Textilberge an gespendeter, an weggeworfener Kleidung. Es wird auch wirklich kaputte Kleidung gespendet, leider. Und da ist wirklich auch meine Empfehlung inzwischen, kaputte Kleidung gib sie in den Restmüll. Weil bevor die in irgend so einem Kreislauf landet, wo sie dann in einem Stahlwerk irgendwo am anderen Ende der Welt auftaucht oder wie in meinem Fall auf einer sechsspurigen Straße in Pakistan, ist es immer noch gescheiter, Fernwärme draus zu machen. Und weil das Recyclingversprechen ist in 99% der Fälle eine Lüge. Man kann die Kleidung nicht recyceln.
Das heißt,
außer Jeans.
Du hast dir die Rutsche selber gelegt. Vielleicht wollen wir auflösen an dieser Stelle auch, welches Schicksal hat deine Jeans erlebt? Ist sie recycelt worden? Ist sie verbrannt worden, so wie die schwarze Jacke? Oder Option Nummer drei?
Stefan hat mir geschrieben, mit deiner Hose ist in Pakistan. Und ich so, aha, interessant, spannend. Und dann hat er gemeint, es haben beide Tracker gleichzeitig aufgehört zu arbeiten. Also genau im selben Moment aufgehört zu senden. Was heißt das? Dass sie entweder auch verbrannt wurde oder dass die Tracker auf irgendeine andere Art und Weise zerstört wurden.
Also mechanisch.
Ja, ich habe es zuerst nicht so ganz glauben können und mir gedacht, hat gegoogelt, wo sind die Jeans-Recycling-Anlagen, weil es gibt ein paar, gibt sogar, ich glaube, 30 Kilometer entfernt steht die nächste vom letzten Sendeort meiner Hose. Und dann haben wir beide uns die Umgebung angeschaut auf Google Maps, was ist dort? Und dort war ein Elektrogeschäft, ja, glaube ich, ein Handyladen.
Elektrogeschäft ist übertrieben, es ist eine Garage. Also man kann sich so vorstellen, wie diese Garagenreihen, die es in Österreich auch gibt. Und wenn man das Garagentor hoch macht, ist,
dann ein
ist
Laden.
Halt dahinter, ja. Sind halt 20 Fernseher oder so, ja.
Also war klar,
neben einer sechsspurigen Straße.
Genau.
Wahnsinn.
Also war klar, da ist wahrscheinlich der Lastwagen drüber gefahren, über diese Hose. Das heißt, meine Hose, die ich bewusst 100% Baumwolle gespendet habe an ein Unternehmen, die mir Recycling versprochen haben und Sortierung in Europa, die super wiederverkaufbar war, die hatte nichts, die Hose, ist verendet, 8000 Kilometer von hier als Müll auf einer Straße in Pakistan. Und ja, das hat mich sehr wütend gemacht.
Das ist absolut nachvollziehbar.
Ein bisschen hat es mich auch gefreut, weil so, Handem.
Ja, aber nicht nur dir ist es so gegangen, auch uns, weil jetzt sind wir beim zweiten Stück, das wir uns exemplarisch anschauen. Es beginnt sich langsam ein Muster zu entwickeln, dass das halt keine Einzelfälle sind, sondern dass das Ganze ein System hat. Ein drittes Kleidungsstück, über das ich aber gerne noch sprechen möchte mit euch, bevor wir uns, sag ich mal, die bigger scale anschauen, ist die violette Winterjacke, die wir ja auch auf eine Reise geschickt haben. Und die schwarze Jacke war 10.200 Kilometer plus minus unterwegs. Die violette ist irgendwo zwischen 2.200 und 2.600 Kilometern gereist. Und das war ein Schicksal dieses Kleidungsstückes, das besonders mich wirklich verblüfft hat. Und vielleicht habt ihr eine Idee, warum es hier zwei Kilometeranzahlen gibt. 2.200 und 2.600 Kilometer. Es liegt nicht an einer Messungenauigkeit, sondern es hat einen anderen Grund. Stefan, klär uns auf, wie das sein kann. Was ist mit dieser Jacke passiert?
Diese violette Winterjacke hat ein sehr schönes Innenfutter, also das ist so eine gepolsterte Polyesterjacke. Und wir haben an zwei unterschiedlichen Stellen in dieser Polsterung die Tracker positioniert, einmal im Brustbereich, einmal im Hüftbereich, weil es eine relativ lange Jacke ist. Die Jacke ist dann bei Öpulla Rotkreuz-Container gespendet worden. Und ist nach der Spende, es war im Juni ungefähr, bereits im Juli in Tunesien aufgetaucht. Also die Öpulla hat es sozusagen relativ schnell an ihren Standort in Enzersdorf transportiert. Von dort ist dann mit dem Lastwagen quer durch Österreich, dann durch Italien, nach Frankreich, über nach Marseille gegangen. Und in Marseille ist dann verschifft worden und von Marseille ist das Schiff dann nach Tunis, Tunesien gefahren. Und von Tunis ist dann mit dem Lastwagen in die Stadt Gafsa, das ist 350 Kilometer im Landesinneren, inmitten der Wüste sozusagen von Tunesien, ist dort in ein Benettenlager gekommen. Ich habe schon öfters gehört, dass die Öpulla gern mit italienischen Firmen und mit anderen schädi-italienischen, süditalienischen Firmen zusammenarbeitet.
Das wird niemand sagt dir das Wort Mafia.
Niemand sagt dir das Wort Mafia, danke. Und dort in diesem Lager ist sie dann bis Oktober gelegen. Und dann hat sie sich begonnen zu bewegen in die Stadt hinein. Aber es hat jetzt nicht so ausgeschaut, wie wenn es zu einem Geschäft kommt oder zu einer Privatperson, sondern es war immer irgendwo am Straßenrand, so 2, 3 unterschiedliche Positionen. Und das ist bis Jänner gegangen und wir waren schon so, wenn sie eine Privatperson hat, müssen wir das Tracking beenden. Aber was ist jetzt mit dieser Jacke? Weil es einfach kein Muster ergeben hat, das für uns Sinn gemacht hat. Und es ist dann irgendwo neben einer 4-spurigen Straße gelegen. Und dann haben sich die Tracker plötzlich separiert. Also die haben unterschiedliche Signale gesendet. Ein Tracker ist in der Stadt Gafsa geblieben. Das kann man sich so vorstellen im Satellitenbild. Das ist wie so eine Brachfläche in der Stadt Wien, wo ein Gebäude abgerissen worden ist und sozusagen der Bauschutt noch rumliegt. Dort ist ein Trecker gelandet und der zweite Trecker ist wieder zurückgefahren nach Tunis in die Hauptstadt und ist dort im Hinterhof von einem Hühnergeschäft gelandet.
Beim Händelmetzger.
Beim Händelmetzger. Und das war im Jänner. Also wenn jemand die Jacke getragen hat, dann wird es im Jänner am ersten gebraucht haben, weil es dort am kältesten ist. Eine Winterjacke in Tunesien macht jetzt
vielleicht insgesamt nicht so viel Sinn. Vielleicht hat er den einen Trecker weggehauen und geglaubt hat.
Naja, es war eine Botschaft drin, das ergibt keinen Sinn. Also die Jacke ist einfach zerschnitten worden. Ich glaube, dass das Innenfutter, selbst wenn das ganze Innenfutter rausgenommen worden wäre, dann wären ja beide Trecker beieinander geblieben. Und es ist komisch, weil die Trecker sozusagen separiert worden sind. Also vielleicht hat man einen Teil vom Innenfutter für die Eier als Gelege genommen. Ich habe keine Ahnung. Also
ich finde es auch relativ wurscht, eine Winterjacke, die in Tunesien landet, weil man sich hier in eine Altkleidersammlung spendet. Das ist der eigentliche Skandal.
Du hast vollkommen recht. Nämlich genau das ist es. Und das ist jetzt das dritte Beispiel, das wir uns angeschaut haben. Wenn ihr auch etwas gegen diesen Altkleiderwahnsinn tun wollt, dann unterstützt uns, unterschreibt die Petition unter act.gp/Altkleidung und alle Infos und die interaktive Karte, wo ihr alle Kleidungsstücke nachverfolgen könnt, findet ihr auch in den Shownotes. Wir haben 3 Kleidungsstücke besprochen. Wir sehen, das System verfestigt sich immer mehr. Es gibt immer mehr Fälle, wo wir Kleidung an verrückten, absurden Orten finden, mit denen man nicht rechnet, wenn man gutgläubig, gutwillig Altkleidung in einen Container in Österreich wirft. Wir haben Sachen in Pakistan gefunden, wir haben Sachen in Kamerun gefunden, wir haben Sachen in der Elfenbeinküste gefunden. Wie?
Und in St. Pölten, oder?
Ja. Another fun fact. Vielleicht ziehen wir den vor. St. Pölten hat nämlich eine ganz besondere Bedeutung, was mit den Kleidungsstücken dort passiert ist. Wieder mal ein kleiner Spoiler, es sind die einzigen Kleidungsstücke, die in Österreich geblieben sind. Nunu, warum?
Weil
sind die da geblieben?
Die sind ausgezahlt worden aus der Stefan weiß das besser. Ich glaube, die sind aus dem Spendencontainer rausgezogen worden.
Die wurden aus dem Container entwendet.
Also gestohlen?
Ja. Direkt.
Super.
Also normalerweise werden die Container einmal die Woche entleert. Wir waren uns nicht ganz sicher, weil diese Person in der Nähe des Containers scheinbar wohnt und jetzt das Signal ungefähr so 30 Meter Genauigkeit hat. Jetzt war man sich ganz sicher, warum die noch dort sind. Aber wie das erste Signal vom Würstelstandl gekommen ist, war mir klar, okay, die sind jetzt nicht einen offiziellen Entsorgungsweg gegangen, sondern jemand hat die rausgezahlt und sich angezogen.
Und wenn man sich die ganzen Container, die in der Umgebung herumstehen, anschaut, das ist kein Einzelfall, sondern diese Container werden total zerlegt. Vor ein paar Jahren in Burgenland war das. Da ist sogar ein recht armer Mann gestorben, weil er hängen geblieben ist in diesem Container und erfroren. Beim Fischen im Container. Und da könnte man auch mal drüber reden, ob das Sinn macht, dass diese armen Leute, wie sie diese Kleidung direkt bekommen können, ohne dass sie herumfischen müssen.
Das war damit für uns auch die Hoffnung dahin, dass irgendwas zumindest in Österreich bleibt, weil gefladert verbuchen wir jetzt nicht als Erfolg und ist in Österreich geblieben. Die anderen Kleidungsstücke sind alle außerhalb von Österreich gelandet, teilweise in Europa, teilweise in Asien und in Afrika. Was mich so aufregt und so ärgert, ist, wie kann das überhaupt passieren? Was ist da das System dahinter, Stefan, dass ich Altkleider in Österreich einwerf und die ganz woanders landen?
Das Hauptproblem ist, dass es in Österreich einfach überhaupt keine Infrastruktur gibt. In Österreich gibt es eine vollwertige Sortieranlage, die steht in Vorarlberg. Die wird von der Caritas betrieben. Also wenn man will, dass ein Kleidungsstück, das man spendet, irgendwie in Österreich bleibt, dann macht es am meisten Sinn, dass man es der Caritas oder der Volkshilfe gibt, weil die in Österreich eben sortieren.
Am besten direkt vor Ort abgeben, ja. Also in den Kalas oder...
Aber alle anderen sortieren nicht in Österreich. Das heißt, es muss zur Sortierung sowieso schon mal außerhalb von Österreich landen.
Bitte. Was bedeutet denn vollwertige Sortierung? Also ich...
Ja, das vollwertig heißt, dass, ich meine, so ein Container landet ja jetzt nicht nur Kleidung, sondern auch Spielzeug, Flohmarktware, Elektroschrott, alles Mögliche. Eine vollwertige Sortierung sortiert einfach alles, was da drinnen liegt und versucht sozusagen alles einer Wiederverwendung zuzuführen. Diese vollwertige Sortieranlage. Das passiert auch manuell, das kann man sich so vorstellen, die Säcke, die dort gespendet werden, die kommen auf dem Förderband und dann stehen da verschiedene Mitarbeiterinnen, die die Säcke aufschneiden und in einem ersten Schritt nach 20 Kategorien sortieren, also Hosen zu Hosen, kurze Hosen zu kurzen Hosen, Hemden zu Hemden, Blusen zu Blusen und so weiter und so fort. Und diese 20 sortierten Sachen werden dann nochmal auf jeweils 12 unterschiedlichen Kategorien sortiert. Also die Hosen werden dann nochmal auf 12 Kategorien sortiert.
Nach Qualität und...
Genau. Und dann hat man ein Sammelsorium an saisonal und bla bla bla. Hintergrund ist der, Secondhand-Shops haben ganz genaue Vorstellungen, was sie verkaufen wollen und schreiben das aus. Und dann können sozusagen Altkleiderfirmen, die Sortieranlagen haben, sagen, okay, wir haben diese Ware, wir haben Lederhosen, wir haben Herren, Herbstmode, bla bla bla. Also so funktioniert das. Und die sortieren ganz gezielt sozusagen nach Aufträgen. Und das ist mehr oder weniger eine vollwertige Sortieranlage.
Wie landen dann meine Kleidungsstücke trotzdem?
Das Problem ist,
Afrika, in Asien.
Dass es in Österreich viel zu wenige gibt. Das heißt, alle größeren Firmen exportieren die überraschenderweise viel nach Deutschland. Humana hat alles nach Spanien gebracht. Und ein bisschen was geht in den Ostblock, also Ungarn oder Slowenien. Und von dort wird es dann sozusagen weiterverkauft.
Das heißt, dahinter steht eigentlich, kann man sagen, ein Geschäftsmodell und Firmen machen Profit damit.
Ja, das meine ich damit, dass Altkleidung einfach in dem Moment, wo du Altkleidung spendest, hat die für bestimmte Stakeholder einen riesigen Wert.
Also früher war es so, unsortierte Kleiderberge hatten einen Wert pro Tonne von 500 Euro. Das war zur Spitzenzeit. Jetzt bekommt man für die Tonne unsortierte Kleidung gar kein Geld mehr. Man muss zum Teil für die Entsorgung bezahlen. Und für die sortierte Kleidung bekommt, das ist eigentlich die Wertschöpfung. Also wenn ich Kleidung sortiere, dann gibt es 4 Qualitätsstufen und die kann ich verkaufen und die Ware hat einen Wert. Deswegen landet auch nichts bei Bedürftigen, weil die Cremeware, nennen sie das, die hat einen Wert und die wird verkauft und mit dem wird Profit und Gewinn gemacht. Mit dem werden dann sozusagen die Sortierung finanziert. Und das Problem ist, all das, was nicht sortiert werden kann oder was nicht gebraucht wird, und das ist sehr, sehr, sehr viel, das muss man eigentlich entsorgen. Entsorgen ist teuer, also die Verbrennung kostet 100 bis 150 Euro pro Tonne. Da ist es viel, viel günstiger, wenn man es einfach zum Beispiel nach Afrika exportiert und dann halt viel, viel weniger bezahlt, als wenn man es entsorgen würde. Und dort nehmen die Leute das raus, was sie brauchen. Das ist sehr wenig und der Rest landet am Straßenrand, am Strand, auf vielen Deponien, sonst irgendwo.
Also wenn man das sich online anschaut, Strände in Ghana sind komplett Textil vermüllt.
Und wir wissen auch, dass die Firmen mit Absicht Textilmüll untermischen. Also sie geben zum Beispiel in ein Schiff, in einen Container obendrauf schöne Ware und drunter liegt der Textilmüll. Dann müssen sie ihn in Europa nicht entsorgen. Sie müssen nicht für die Entsorgung bezahlen, sondern sie bezahlen halt den Transport in Länder wie Pakistan, Kamerun, Elfenbeinküste, Tunesien.
Und das Spannende ist ja, es gibt ja eigentlich eine EU-Richtlinie, die die getrennte Sammlung voraussetzt. Österreich setzt die nicht um.
Warum nicht?
Ich habe damals mit der, also kurz bevor die in Kraft getreten ist, mit der MA48 geredet und die haben ein Argument geliefert, das schon valide ist, die gesagt haben, sie sammeln nichts getrennt, für das sie keine eigenen Entsorgungswege haben. Und dadurch, dass du die Altkleidung de facto nur verbrennen kannst, weil es eben Stand der Technik im Recycling noch wirklich viel zu wenig Marktreife gibt, ist das auch verständlich? Weil wieso sollten sie jetzt getrennt sammeln, wenn sie es am Schluss wieder zusammenhauen und verbrennen? Aber de facto gibt es die Verpflichtung zur getrennten Sammlung. Und es müsste viel mehr Budget in die Richtung einerseits Recyclingforschung und andererseits mehrere solche vollwertige Sammlungen in ganz Europa geben.
Jetzt beginnt das Problem aber eigentlich einen Schritt vorher schon oder zwei Schritte vorher, wenn man sich es genauer anschaut.
Und ganz am Anfang.
Nämlich damit, dass schon mal viel zu viel produziert wird und dadurch viel zu viel konsumiert wird oder Konsumzwang und Verhalten erzeugt wird bei Konsumentinnen. Wie schaut's denn aus, Nuno?
Naja, wir konsumieren im Durchschnitt pro Jahr 60 neue Kleidungsstücke. Das ist das, was mein Urgroßvater wahrscheinlich insgesamt im Schrank hängen gehabt hat.
Wie heißt in Österreich?
Deutschland, also eine deutsche Studie und Österreich gab es mal.
Österreich ist auch
vergleichbar.
60
genau. Und das Problem fängt dabei an, dass teilweise die T-Shirts weniger kosten als der Liter Saft im Supermarkt. Supermarkt, neues Thema, auch schwierig.
Und das wird eine neue Folge.
Ich habe 2012 angefangen damit und habe Fast Fashion sehr stark kritisiert. Habe gesagt, war Primark und Mango und Zara und H&M und wie sie alle heißen. Das ist ja schrecklich, wenn das T-Shirt nur noch 10 oder nur noch 5 Euro kostet. Was in der Zwischenzeit passiert ist in diesen letzten 13 Jahren, war nicht nur, dass es schon mehr Bewusstsein gibt jetzt dafür, wie faire Mode funktionieren kann oder wie Slow Fashion funktionieren kann, aber es gibt auch Ultra Fast Fashion inzwischen, wo täglich tausende neue Designs auf den Websites landen, wo unter miesesten Bedingungen produziert wird und alles wird in Paketen unter 150 Euro Warenwert, weil dann hast du keinen Zoll, aus China verschifft. Und es landen Milliarden Pakete in der EU. Ständig.
Das heißt, es ist eigentlich direkt Müll, der hier landet.
Ja, genau. Man bestellt sich direkt den Müll.
Dann irgendwie wieder weg muss, wovon wieder eine größere Firma, ein größeres Unternehmen Profit macht, indem sie das dann untermischen und als Kleidungsmüll und Altkleider in ärmere Länder, in Afrika und in Asien exportieren.
Genau.
Kann man das so zusammenfassen.
Und dazwischen haben wir noch das ganze Polyester-Problem.
Ja, wir wissen ja auch, dass in einer H&M-Filiale, wenn man reingeht, wird ein Drittel gar nicht verkauft.
Das bleibt einfach im Regal hängen.
Das bleibt hängen, dann versuchen sie es noch an anderen Standorten zu verkaufen. Ich habe mir mal die Wege ein bisschen angeschaut von der internen Logistik. Dann wird das herumgefahren, aber ungefähr ein Drittel wird nicht verkauft. Und das will H&M natürlich am Secondhand-Kleidermarkt platzieren, damit sie da auch noch mitschneiden. Und das bringt den Secondhand-Kleidermarkt doppelt unter Druck, weil einerseits das alles, was wir nicht mehr brauchen, sozusagen am Markt landet und das, was gar nicht verkauft wird, am Markt landet. Dadurch ist dieser Altkleidermarkt völlig übersättigt.
Und bei H&M wurde die Verbrennung auch schon nachgewiesen von Neuware.
Ja, ja, das haben wir auch gemacht. Aber das Vernichtungsverbot ist jetzt in Kraft. Das ist ein altes Problem, das wir schon gelöst haben. Und deswegen ist der Altkleidermarkt völlig übersättigt und wir können gar nicht so viel Altkleider am Secondhand-Markt verkaufen, wie wir es also sozusagen produzieren. Ja. Also und das ist das Hauptproblem.
Eine
es wird
Zahl,
viel
die,
zu viel produziert.
Entschuldigung, ich habe unterbrochen. Eine Zahl, die immer wieder schockiert ist, wir haben auf diesem Planeten genug Kleidung, um die nächsten 6 Generationen vollwertig einzukleiden. 6 Generationen.
Das heißt, man könnte eigentlich heute aufhören zu produzieren.
Sollte man vielleicht wirtschaftlich nicht, aber ja, könnte man.
Was können wir als Konsumentinnen, sage ich jetzt einmal, tun? Ich weiß, es ist kein Problem auf der Konsumentinnen-Ebene, es ist aber trotzdem bei vielen Menschen der Wunsch da, natürlich auch individuell ein Stück weit die Welt besser zu machen. Was können wir tun in unserem Konsumverhalten in Bezug auf Altkleider, in Bezug auf Überproduktion, auf Fast Fashion? Gibt es überhaupt irgendwas, was wir tun können? Oder sind da rein die Konzerne in der Verantwortung?
Ich glaube, wir müssen aufhören, uns nur als Konsumenten und Konsumentinnen zu identifizieren. Also ja, natürlich können wir in unserem Konsumverhalten was machen, aber der Gedanke darf da nicht aufhören. Natürlich können wir sagen, ich kaufe jetzt sehr viel weniger, ich kaufe das alles nur noch Secondhand oder aus fairer Produktion oder ich schaue auf Produktion in Österreich. Aber nur übers Konsumverhalten, das ist etwas, was mich wirklich verlässlich inzwischen auf die Palme treibt, weil wir wurden so oft als Konsumenten als Zielgruppe identifiziert und werden medial auch so kommuniziert, dass wir selber schon uns nur noch als Konsumenten und Konsumentinnen sehen. Hallo, wir sind viel mehr. Wir sitzen hier bei Greenpeace. Wir können, hier ist ein ganzes Büro voller Aktivisten und Aktivistinnen. Es geht darum, laut zu sein. Es geht darum, die Welt einzufordern, wie man sie haben möchte und eben nicht nur über die Geldbörse. Natürlich ist das wichtig, aber das allein reicht nicht. Sondern aktiv werden, sagen, politisch aktiv werden, im Campaigning aktiv werden, genau.
Ich glaube, das ist ein guter Übergang, Stefan. Wir haben uns ja nämlich auch etwas überlegt, aufgrund der Ergebnisse, die da rausgekommen sind, dass wir 20 Kleidungsstücke auf den Weg gebracht haben und nichts davon in Österreich geblieben ist, wie eine Zukunft ausschauen kann. Was muss sich dafür ändern? Was muss dafür passieren?
Ja, das Erste ist, dass man viel, viel weniger produziert. Ja, es gibt jetzt in Frankreich den Vorschlag, ein Anti-Fast-Fashion-Gesetz zu machen. Da gibt es schon einen Gesetzesvorschlag. Das sieht vor sozusagen, dass jedes Kleidungsstück nach ökologischen Kriterien beurteilt wird. Das heißt, die Produzentenfirmen müssen offenlegen, wie sie produzieren, wie viel Umweltimpact das hat. Und je nachdem, wie viel Umweltimpact die Produktion von einem Kleidungsstück hat, müssen die halt Strafe zahlen oder nicht. Dadurch wird billige, schlecht produzierte Kleidung, die die Natur schädigt, höherpreisig, und Kleidung, die gut produziert ist nach guten ökologischen Standards, muss keinen Aufschlag bezahlen, und dadurch kann man sozusagen mehr qualitätsvolle Ware auf den Markt bringen und das zu Preisen, die leistbar sind. Und diesen Vorschlag kann man auch in Österreich sofort umsetzen. Das liegt bei Wirtschaftsminister Hartmannsdorfer. Das Zweite, was sehr, sehr dringend notwendig ist, ist, dass man einen Exportverbot erlässt für Altkleidung, vor allem für unsortierte Altkleidung. Das muss EU-weit passieren. Man kann ja auch in Österreich was machen, weil man kann zum Beispiel definieren, dass nur sortierte Kleidung exportiert werden darf. Das heißt, man würde sagen, alles Altkleidung, was gesammelt wird, muss in Österreich sortiert werden. Und damit kann man verhindern, dass Schindluder getrieben wird, weil bei unserem Beispiel haben wir gesehen, dass einfach von 20 Stück 10 Stück außerhalb von der EU gelandet sind. Und von diesen 10 Stück wurde nur eines verkauft und der Rest ist am Straßenrand gelandet oder in einem Stahlwerk verbrannt worden oder irgendwo auf einer wilden Deponie gelandet. Und das Dritte, was wir fordern, ist, dass die erweiterte Herstellerverantwortung, heißt das, das kommt jetzt über die EU, dass die in Österreich gut umgesetzt wird. Das bedeutet, wenn du sozusagen Kleidung produzierst, musst du auch für die Entsorgung aufkommen und musst pro produzierte Kleidung eine Abgabe leisten von 50 Cent, 1 Euro pro Kleidungsstück, Hausnummer. Und mit diesem Geld finanziert man sozusagen die Sammlung, die Forschung für Recycling, aber auch die Sortieranlagen. Und das ist ein ganz wichtiger Schritt. Das hat man zum Beispiel auch schon bei den Kunststoffverpackungen gemacht. Das hat man aber auch bei den Elektroschrottgeräten gemacht, damit sozusagen die Hersteller in die Verantwortung genommen werden, für die Entsorgung aufzukommen. Und das brauchen wir ganz dringend. Und hier ist Umweltminister Norbert Totschnig gefragt. Der kann das relativ schnell umsetzen. Ich glaube, sie haben jetzt 20 Monate Zeit. Die Verordnung soll mit Jänner kommen. Das heißt, jetzt ist sozusagen ein Zeitfenster, wo wir schnell gute Lösungen machen können, dass diese Kleiderberge zumindest in eine Kreislaufwirtschaft überführt werden. Weil zurzeit sehen wir einfach, dass bei Kleidung einfach überhaupt, wir sind ganz weit weg von einer Kreislaufwirtschaft. Wir produzieren ohne Ende und am Schluss schmeißen wir sie ins Meer. Und das hat überhaupt keinen Sinn.
Und der Schluss kommt sehr schnell. Also wir tragen Kleidungsstücke auch sehr, sehr viel kürzer als früher. Teilweise werden die nur 2-3 Mal getragen. Ich bin auf TikTok, bin ich letztens einmal in das Rabbit Hole von Shein-Hauls geraten. Das ist unfassbar, was da für ein Müll in die Kamera gezeigt wird. Und dann gibt's auch noch, totaler Trend gerade, Decluttering. Man zeigt her, wie man ausmistet. Und da sieht man dann alle mit Original-Hangtag noch die ganze Kleidung, die dann, habe ich nie angehabt, nein, gefällt mir doch nicht, hau ich wieder weg. So kann's nicht funktionieren. So kann's ein. Und der Weg, dass diese Dinge weniger konsumiert werden, führt rein psychologisch leider nur über den Preis. Das Zeug darf nicht mehr so billig sein. Und wenn es jetzt doch darum geht, den Konsumenten und Konsumentinnen was an die Hand zu geben, kann ich nur sagen, scheiß auf Shein, pfeif auf Temu und überleg, was brauchst.
Ich würde auch sagen, scheiß auf H&M und Mango.
Das traue ich mich nicht mehr sagen. Der H&M war so oft so böse auf mich, aber ja, der Textilschwede.
Naja, wir haben bei unseren Ergebnissen war ganz klar, die schlechtesten, die abgeschnitten haben, war H&M und Mango. Und Mango schreibt sogar, wenn man da ins Geschäft hineingibt und die Kleidung zurückgibt, bitte geben Sie hier Ihre nicht mehr gebrauchte Kleidung ab. Wir kümmern uns um das Recycling.
Ja.
Und kümmern heißt, bei Mango ein Stück ist, glaube ich, in der Elfenbeinküste gelandet und das andere Stück war auch in Pakistan am Straßenrand.
Ja, vor allem, es muss endlich in die Köpfe der Leute, dass das eben, dass das Recycling beim Textilbereich eine vollkommene Lüge ist, dass so gut wie nichts, das Post-Consumer, das heißt, das getragen wurde, recycelbar ist überhaupt. Und die Leute müssen, also man muss einfach wirklich am Anfang dieser Kette anfangen. Es geht darum, weniger zu konsumieren, es geht darum, weniger anzubieten und es geht auch darum, ein faires Level zu erstellen, was Produktion in Europa angeht. Weil was ich momentan auch ganz stark beobachte, ich arbeite mit sehr vielen Textilern hier in Österreich zusammen, und die sind wirklich bald nicht mehr konkurrenzfähig. Es geht bald nicht mehr.
weil wir überschwemmt werden von Importen, die überhaupt nicht kontrolliert werden. Greenpeace hat selbst vor kurzem rausgebracht von Shein die überprüften, also die hat die Chemikalienbelastung überprüft auf diesen Produkten. Da gab es teilweise Überschreitungen. Das ist in der EU zu produzieren nicht mal erlaubt. Aber es wird trotzdem in Umlauf gebracht. Das heißt, die heimischen Konzerne, die europäischen Konzerne können da überhaupt nicht mehr mithalten. Und was macht die EU, anstatt zu sagen, so, jetzt gibt's strengere Einfuhrbedingungen für global produzierte Textilien? Nein, sie sagt, oh Leute, wir machen jetzt den Omnibus, ihr habt jetzt weniger Bürokratie, ihr müsst jetzt nie nachhaltiger als Reporter, drauf, ist viel zu viel Arbeit. Nein, es gebraucht einfach wirklich eine Möglichkeit für diese Konzerne wieder atmen zu können. Also nicht Konzerne, aber Unternehmen, das sind ja alles kleine Familienunternehmen, wieder atmen zu können, wieder konkurrenzfähig zu sein. Und dafür braucht es ein Ende dieser Massenimporte.
Wir werden auf jeden Fall alle drei weiterkämpfen dafür. Ja, danke für diesen Appell, den Flammenden. Danke auch Stefan für die Einordnung. Danke euch beiden fürs Kommen und für euer Wissen und eure Expertise und eure Zeit. Wenn ihr uns auch helfen wollt, den Altkleiderwahnsinn zu stoppen, dann unterzeichnet unsere Petition unter act.gp/altkleidung und alle Links und Infos packen wir euch wie immer in die Shownotes. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann erzählt es euren Freundinnen und Freunden, abonniert uns auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube, bewertet uns, hinterlasst uns einen Kommentar und bis zum nächsten Mal. Es folgt eine Kooperation.
Eine unverzichtbare Immunkur gegen Unsinn aller Art. No Bullshit, der Profil-Wissenschafts-Podcast. Das darf nicht wahr sein. Wie viel Vitamin A ist schädlich? Sind plötzlich alle Narzissten? Was passiert so in einem schwarzen Loch? Braucht die Leber tatsächlich Entgiftungsmaßnahmen? Der Podcast gegen Faktenverdreher, Lügen, die uns von der Industrie verklickert werden und Wissenschaftsunfug. Alwin Schönberger und Angelika Hager diskutieren, streiten, analysieren und lachen über die schrägsten Mythen, die uns der Alltag so in die Feeds spült. Wir freuen uns, wenn Sie uns hören und folgen. Die Profil-Podcasts finden Sie auf allen Audioplattformen.